온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 399. Nach ein paar kurzen Nachrichten haben wir zwei Beiträge für euch. Und zwar, die Organisation Women in Exile setzt sich für die Rechte von geflüchteten Frauen ein. Sie wurde von Frauen gegründet, die selbst in Flüchtlingslagern gelebt haben. Dieses Jahr wird Women in Exile 15 Jahre alt und auch Migrantinnen aus Lateinamerika sind dort aktiv. Wir stellen euch die Gruppe vor. Der zweite Beitrag führt nach El Salvador. Der Bürgerkrieg ist dort seit 25 Jahren zu Ende, doch von Frieden keine Spur. Die Mordrate ist seit Jahren eine der höchsten der Welt. Das liegt an der Bandenkriminalität der sogenannten Maras und der Repression dagegen. Wir versuchen, die Gründe und Strategien in diesem Konflikt zu ergründen und lassen dabei zwei salvadorianische Experten zu Wort kommen. Die Musik kommt diesmal von Rebecca Lane, aber das hört ihr dann später noch selbst. Wir vom Onda Info hoffen wie immer auf euer gesteigertes Interesse.
Onda Info? Nachrichten.
Kolumbien. Wieder ist ein Gemeindeführer in der Kohleregion Cesar ermordet worden. Am 7. Januar wurde Aldemar Parra Garcia von zwei Unbekannten erschossen. Garcia war Kleinbauer und Vater von drei Kindern. Zudem war er Vorsitzender der Vereinigung der Bienenzüchter des Cesar. Er war dafür bekannt, dass er sich für faire Bedingungen bei der Umsiedlung seiner Gemeinde El Atillo einsetzte. Seine Gemeinde muss den immer näher kommenden Kohleminen weichen. Mit seiner Ermordung setzten die Täter entsprechende Drohungen in die Tat um. Auch weitere Aktivisten wurden in den vergangenen Monaten mehrfach mit dem Tod bedroht. Bereits vor 4 Monaten, am 11. September 2016, wurde der Kohlekritiker Nestor Martinez vor seinem Haus erschossen. Auch wenn die genauen Hintergründe noch nicht aufgeklärt sind, liegt es nahe, dass hinter den Morden und Morddrohungen Menschen und Organisationen stecken, die ungehindert vom Kohlebergbau profitieren wollen.
Yo soy Natalia Bonilla, representante legal de Acción Ecológica, organización que trabaja en todo el Ecuador.
Ecuador. Die Menschenrechts- und Umweltorganisation Acción Ecológica ist seit 30 Jahren in Ecuador aktiv. Am 20. Dezember startete das Umweltministerium auf Ersuchen des Innenministeriums einen Versuch, die Organisation zu verbieten. Als Grund führten die Ministerien die Proteste des indigenen Volkes der Shuar an. Diese protestieren in der Amazonasprovinz Morona-Santiago gegen ein geplantes Bergbauprojekt des chinesischen Unternehmens Exar. Im November hatten die Shua das Erkundungscamp besetzt. Nach der Räumung wurde das Gebiet militarisiert. Am 14. Dezember kam es zu Zusammenstößen zwischen den Indigenen und der Polizei. Dabei wurde ein Polizist erschossen. Die Shua hingegen bestreiten, Schusswaffen zu besitzen. Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand über die Provinz und kündigte Konsequenzen an. Schließlich warf sie Acción Ecológica vor, zu dieser Gewalt aufgerufen und selbst gewalttätig geworden zu sein. Die Organisation bestritt die Vorwürfe und wertete sie als Versuch der Kriminalisierung. In den folgenden Wochen sprachen sich über 400 nationale und internationale Organisationen gegen diesen Versuch der Kriminalisierung aus. Die öffentliche Kampagne verlief schließlich erfolgreich. Am 12. Januar ließ die Regierung alle Vorwürfe gegen die Organisation fallen. Acción Ecológica wird es also in Ecuador vorerst weitergeben.
Nos debemos a las causas de la defensa de derechos humanos. De derechos de la naturaleza aquí en Ecuador y solamente agradecerles muchísimo a todos.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
We are here. And we will fight. Refugee women fight.
fight for their rights.
Empowerment für geflüchtete Frauen, Hilfe zur Selbsthilfe, über ihre Rechte informiert werden und lernen, diese einzufordern. Das macht Women in Exile. Die Organisation wurde 2002 von Flüchtlingsfrauen in Brandenburg gegründet. Seitdem gehen sie regelmäßig in die Lager und Sammelunterkünfte und sprechen mit den dort lebenden Frauen über ihre Lebensbedingungen, aber auch über ihre Geschichten, Gefühle und das, was sie bewegt. Vor allem in den letzten 2 Jahren hat Women in Exile großen Zuwachs bekommen. Auch Frauen aus Lateinamerika, die als Migrantinnen nach Deutschland kamen, sind bei Women in Exile aktiv.
Unterstütze und werde aktiv bei Women in Exile.
Soutenons et luttons avec Women in Exile.
Wir haben Women in Exile gegründet, aktive Flüchtlingsfrauen, und haben alle in Heim gewohnt. Und wir haben gesehen, das war kein Ort für Kinder und Frauen, weil es gibt keine Privatsphäre, es gibt Lärm immer, Kinder konnten nicht schlafen. Und wir haben entschieden, dass wir diese Notwendigkeit bringen.
Elisabeth Engari ist Gründerin von Women in Exile, einer Organisation von und für geflüchtete Frauen und einer der wenigen Zusammenschlüsse in Deutschland, bei dem frauenspezifische Themen und Asylpolitik zusammengebracht werden. 1996 flüchtete Elisabeth mit ihren beiden kleinen Töchtern aus Kenia. In Deutschland angekommen, musste sie 6 Jahre in einem Flüchtlingslager in Prenzlau leben.
Ja, wir haben so entschieden zu kämpfen wegen die Asylgesetz, ich war sehr schlimm damals. Wir konnten nur mit Gutschein oder Einkaufen oder Marsch habe auch Essen in Paket gekriegt. Und noch die Residenzpflicht, dass wir konnten nicht bewegen ohne Erlaubnis.
Elisabeth beschloss gemeinsam mit anderen Frauen etwas gegen diese Verhältnisse zu tun. Sie organisierten sich und bei den Treffen merken die Frauen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und es vielen Flüchtlingen in Deutschland so geht wie ihnen. Probleme wie fehlende Privatsphäre, mangelnde Hygiene in den Sammelunterkünften, zu wenig Platz und nicht ausreichende Ernährung sind insbesondere für Schwangere ein strukturelles Problem. Bereits 2011 wurde von Women in Exile die Kampagne »Keine Lager für Frauen und Kinder, alle Lager abschaffen« ins Leben gerufen.
Abolish the new asylum law, now.
Luttons contre le nouveau loi d'asyl.
Join and support Women in Exile. Unterstütze und werde aktiv bei Women in Exile.
Die Situation in den Flüchtlingsunterkünften in Brandenburg dokumentiert Women in Exile auf ihrer Webseite und in Broschüren. In manchen Fällen organisieren sie Demonstrationen vor den Unterkünften oder wenden sich an die Presse oder zuständige PolitikerInnen. Mit großen Aktionen wie einer Floßtour im Jahr 2014 von Nürnberg nach Berlin, gemeinsam mit dem Musiker Heinz Ratz, oder einer spektakulären Bustour durch ganz Deutschland im Jahr 2016 wurden die Frauen immer bekannter. Sie bekamen Zuspruch und mehrere Menschenrechtspreise und die Organisation schafft Bündnisse.
Wenn wir unsere Kampagne seit 2010 angefangen, wir haben entschieden, dass wir auch Frauen ohne Flüchtlingshintergrund oder auch in unsere Gruppe einziehen, weil wir haben gesehen, es macht mehr Sinn, wenn wir mit Leuten, wer kann uns mit unserer Seele helfen, dass wir zusammenkämpfen.
So entstand 2012 Women in Exile and Friends. Danielis Hernandez ist in der Gruppe aktiv. Sie kommt aus Kuba und lebt seit 2009 in Berlin.
Soy realizadora de documental.
Ich bin Filmemacherin und unterstütze geflüchtete Frauen mit meinen Mitteln. Wenn wir einen Film drehen, diskutieren wir dabei auch über Politik und wie wir die Frauen stärken können.
Im Sommer 2016 entstand Danielis Dokumentarfilm Loud and Clear. Sie begleitete mit der Kamera die sechswöchige Floßtour der Frauen von Women in Exile.
Die Arbeit mit den Frauen basiert darauf, ihre Selbstorganisation zu unterstützen. Von Flüchtlingsfrauen für Flüchtlingsfrauen. Damit sie sich über ihre Situation in Deutschland bewusst werden.
Bereits 2013 suchte Danieles Hernandez Kontakt zu Gruppen, die Geflüchtete unterstützen. Sie sah die gut gemeinte Unterstützung mit anderen Augen.
Oft steht hier Wohltätigkeit im Vordergrund, aber keine wirkliche Solidarität. Ich meine damit, dass zwar viele geben, gleichzeitig aber aufpassen, dass es sie nicht selber berührt und sie sich bei ihrer Unterstützungsarbeit nicht selbst in Frage stellen müssen. Diese Art von Beziehung möchte ich nicht haben. Die Flüchtlinge brauchen etwas anderes. Sie haben viel hinter sich und sind meistens traumatisiert. Kleider spenden, das kann jeder. Aber die Geflüchteten brauchen Zuneigung und menschliche Wärme. Beides habe ich bei Women in Exile gefunden.
Bueno, yo he encontrado eso en Women in Exile, sí.
Wir kämpfen zusammen für dasselbe Ziel und wir lernen voneinander und gibt keine Hierarchie, wer weiß mehr oder wer weiß weniger. Wir kämpfen zusammen einfach als Flüchtlingsfrauen und Friends, wer uns unterstützt.
Heute sind bei Women in Exile Frauen aus ganz verschiedenen Ländern aktiv. Auch Latinas, die als Migrantinnen nach Deutschland kamen. Edna Martinez kommt aus Kolumbien und lebt seit einigen Jahren in Berlin. Auch dort arbeitete Edna mit geflüchteten Menschen.
Ein großer Teil der Geflüchteten sind schwarze Leute. Einfache Menschen, meistens sind Bauern oder Fischer, die ihr Land verloren haben, weil sie bedroht waren oder weil die großen Konzerne einfach das Land weggenommen haben. Die Situation für viele Flüchtlinge hier in Deutschland, in einem der reichsten Landes der Welt, ist ähnlich wie in Kolumbien. Sie leiden unter Armut, unter Ausbeutung und unter Diskriminierung.
Um etwas zu bewegen, müssen wir uns in Beziehung setzen. Wir müssen auch den Zusammenhang zwischen den hohen Flüchtlingszahlen und den Ursachen von Flucht erkennen und benennen. Und wir müssen miteinander reden, sagen die Frauen.
Yo creo que el ser migrante de alguna manera tiene se establece una conexión con los refugiados, ¿no?
Ich denke auch durch meinen Migrationshintergrund entsteht mit den Flüchtlingen eine Verbindung. Auch wenn wir auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Deutschland gekommen sind und einen anderen rechtlichen Status haben. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, was es heißt, diskriminiert und anders behandelt zu werden. Auch andere Prozesse sind ähnlich. Das Heimweh, nicht zu wissen, wie du dich verhalten sollst, die Sprache nicht zu können und nochmal von vorne anzufangen. Mit mir entsteht oft eine besondere Verbindung, weil ich Frau bin, auch schwarz und migrantisch. Na klar haben wir Gemeinsamkeiten.
El ser extranjera, claro que tengo lazos con las mujeres, por ejemplo, de Women in Exile, ¿no?
We are here and we will fight. Refugee women fight for their rights.
You might assume that the new law brings improvements for refugees. They talk about the right to stay during Ausbildung and easier ways to get a work permit. This might be true for a small minority of the refugees, but it is also dividing refugees into good and bad ones. Human rights are based on a fundamental respect for and belief in the worth of each human being.
Rebecca Lane ist eine guatemaltekische Dichterin und Sängerin. Sie drückt sich vor allem über Rap und Hip-Hop aus. Mit klaren Texten kritisiert sie das Patriarchat und singt für die Freiheit aller Frauen. Wenn ihr mehr über Rebecca Lane und lateinamerikanischen Rap wissen wollt, das Magazin ILA Nummer 401 hat eine komplette Ausgabe zu Rap Latino. Ihr hört jetzt das Lied von Rebecca Lane, Politicamente Incorrecta, auf Deutsch politisch unkorrekt, von ihrer CD Canto von 2013.
Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo a echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta.
El Salvador ist das kleinste Land Mittelamerikas und das gefährlichste. 12 Jahre lang befand es sich in einem grausamen Bürgerkrieg, der vor 25 Jahren mit Friedensverträgen beendet wurde. Doch von Frieden ist heute nicht viel zu spüren. Die Mordrate El Salvadors gehört zu den höchsten der Welt. 2016 wurden über 5.200 Menschen ermordet, bei einer Bevölkerung von 6 bis 7 Millionen. Mitverantwortlich dafür sind die Straßengangs, die seit den 1990er Jahren vor allem in El Salvador, aber auch in den Nachbarländern Honduras und Guatemala ihr Unwesen treiben. Alle bisherigen Maßnahmen, um die Gewalt einzudämmen, haben nichts gebracht. 2016 gab es mit dem Plan Sicheres El Salvador einen neuen Anlauf. Zeit für eine vorläufige Bilanz.
Y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá. Y para siempre se fue ya. De su recuerdo se quedará. Pero ya que descanse en paz, que vaya con Dios y oh, mi amigo del alma. Te despide jamás, me voy a olvidar de nuestra linda amistad. ¡Hey! ¡Órale!
Beerdigung eines Pandilleros in El Salvador. Die als Maras oder Pandillas bezeichneten Straßengangs sind dort weit verbreitet. Die beiden wichtigsten sind die Mara Salvatrucha und Barrio 18. Sie wurden Ende der 80er Jahre in den USA gegründet, wo viele junge Salvadorianer im Exil aufwuchsen. Nach dem Ende des Bürgerkrieges in El Salvador kehrten sie wieder zurück oder wurden von den USA abgeschoben und importierten die Gangkultur in das kleine zentralamerikanische Land. Gemeinschaftsgefühl und bedingungslose Treue halten die Banden zusammen, aber untereinander bekriegen sich die Pandillas auf Leben und Tod. Allein 2015 sind 6.600 meist junge Männer erschossen worden. Dabei geht es um Territorien, die sie für Drogenhandel, Diebstähle, Überfälle, Auftragsmorde und Schutzgelderpressung benötigen. Das so erworbene Geld ist für sie und ihre Familien eine begehrte und oft die einzige Einkommensquelle. Heute sind Zehntausende Jugendliche und junge Männer sowie einige Frauen Mitglieder der Pandillas.
Se estima que alrededor de son 60.000 pandilleros activos en El Salvador.
Man geht davon aus, dass es etwa 60.000 aktive Pandilleros in El Salvador gibt. Davon sitzen 13.000 in den Gefängnissen. Außerhalb der Knäste gibt es wahrscheinlich bis zu 45.000 aktive Bandenmitglieder. Rechnet man zu diesen aktiven Bandenmitgliedern noch Freunde, Helfer und Familienangehörige dazu, kommt man auf fast eine 500.000 Menschen, die von dem Phänomen profitieren. Denn viele von ihnen leben von der Schutzgelderpressung und bezahlen damit ihre Lebensmittel, Kleidung und anderes, was sie von diesem illegal erworbenen Geld kaufen können.
Eduardo Amaya ist Psychologe aus San Salvador und hat in der Gewaltprävention sowie mit Pandilleros gearbeitet. Er ist nach Europa gekommen, um das komplexe Szenario der Gewalt und die Schwierigkeiten der verschiedenen Lösungsansätze zu erklären. Begleitet wird er von José Santos Guevara, dem Vorsitzenden einer Entwicklungsorganisation in der Region Bajo Lempa. Für José Santos ist die Gewalt ein Produkt der Wirtschaftskrise, der Armut und der fehlenden Gerechtigkeit. Die Armen hätten kaum Möglichkeiten zu studieren oder zu arbeiten. Und solange wie diese strukturellen Probleme nicht angegangen würden, seien sie deshalb anfällig für das organisierte Verbrechen. Santos zeichnet ein düsteres Bild.
La situación de la violencia cada día está incrementándose.
Die Gewalt verschlimmert sich jeden Tag, obwohl die Regierung einiges versucht hat. Mit dem Plan der harten Hand, dem Plan der superharten Hand und jetzt dem Plan sicheres El Salvador. Aber das alles hat sich hauptsächlich auf Repression konzentriert. Um Gewaltprävention und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft hat man sich kaum gekümmert. Jetzt haben wir Polizisten und Soldaten, die die Bandenmitglieder verfolgen und verhaften. Aber es gibt keine Pläne, um zu verhindern, dass Jugendliche zu neuen Bandenmitgliedern werden.
Die harte Repression der rechten Arena-Regierung unter Ex-Präsident Tony Saca hat nichts gebracht. Erst 2012 wurde unter dem ersten linken Präsidenten Mauricio Funes heimlich eine Art Waffenstillstand zwischen dem Staat und den beiden wichtigsten Banden, der Mara Salvatrucha und Barrio 18, ausgehandelt. La Tregua sorgte tatsächlich für einen deutlichen Rückgang der Mordrate. Doch die Schutzgelderpressungen fanden weiterhin statt. Die Banden breiteten sich über das ganze Land aus und während die Zahl der Toten sank, stieg jetzt die Zahl der spurlos Verschwundenen. Die Kritik am Waffenstillstand wuchs. Schließlich wurde La Tregua aufgekündigt, die Hafterleichterungen für Bandenchefs wurden aufgehoben und die Mordrate schnellte wieder nach oben. Im Januar 2015 verkündete die aktuelle Linksregierung unter Salvador Sánchez Serén dann den Plan Sicheres El Salvador.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia inició la implementación del plan El Salvador Seguro con la presentación de las acciones que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y autoridades locales pondrán en marcha en el municipio de Ciudad Delgado.
Doch auch dieser Plan legt den Schwerpunkt auf Repression, kritisiert José Santos.
Es geht darum, alle Bandenmitglieder zu schnappen und einzusperren. Wer sich weigert, wird umgebracht. Allein 2015 gab es über 1.700 Schusswechsel zwischen Polizei und Armee auf der einen und Bandenmitgliedern auf der anderen Seite. Dabei sind über 200 Polizisten und über 40 Soldaten getötet worden. Diese Auseinandersetzung hat bereits das Ausmaß eines Krieges. Und das wird sich nicht lösen lassen, solange man keine klaren Maßnahmen ergreift, um die Ursachen zu bekämpfen. Das Phänomen der Pandillas hat sich immer weiter ausgebreitet. Aber für uns ist es eher das Ergebnis einiger grundlegender Probleme. Die Wirtschaftskrise, aber vor allem die Ungleichheit, die Menschenrechtsverletzungen und die Konzentration des Reichtums auf die Eliten. Da bleiben nur wenige Möglichkeiten für die verarmte Bevölkerung El Salvadors.
Es ist daher etwas erstaunlich, dass José Santos und Eduardo Amaya dennoch das staatliche Vorgehen grundsätzlich befürworten. Aber in der Theorie verbindet dieser Plan harte repressive Maßnahmen mit fortschrittlichen Ansätzen wie Gewaltprävention und Ideen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Das hat es so vorher nicht gegeben. Eduardo Amaya erklärt den Plan.
Tiene cuatro elementos que uno es la prevención, el segundo es la represión.
Es gibt vier Säulen. Erstens die Prävention, zweitens die Repression, drittens die Wiedereingliederung der Bandenmitglieder und viertens die Betreuung der Opfer. Die Opfer hat sich der Staat vorher noch nie gekümmert. Pro Jahr werden Zehntausende Menschen Opfer dieser Gewalt. Eigentlich ist das ganze Land Opfer der Gewalt. Denn unter dem Tod leiden nicht die, die sterben, sondern diejenigen, die überleben. Dieser Plan hat also auch gute Absichten, aber auch enorme Kosten. Und dieses Geld hat der Staat nicht. Deswegen bleibt praktisch nur die Repression übrig. Die Schwerpunkte liegen in El Salvador und in den Nachbarländern auf der Repression als einzige Alternative gegen das Verbrechen. Und das Ergebnis ist, noch mehr Gewalt.
Han llevado la represión como única alternativa para combatir delitos. Y los resultados son estos, más violencia.
Das für Prävention und Opferbetreuung nötige Geld würde von korrupten Politikern und Unternehmern unterschlagen oder außer Landes gebracht, glaubt Eduardo. Die Steuerflucht ist für ihn eines der größten Probleme beim Aufbau eines funktionsfähigen Staats. Das Misstrauen sitzt tief. Gegen gleich drei Ex-Präsidenten ermittelt die Staatsanwaltschaft. Vertreter sowohl der rechten Arena-Partei als auch der regierenden linken FMLN haben mit Führern der Pandillas verhandelt. Dabei soll es um Wählerstimmen gegangen sein. Denn die Pandillas sind, spätestens seit der Tregua, auch zu einem politischen Akteur geworden. Sie können Wählerstimmen und Einfluss liefern. Sie haben Verbindungen zu korrupten Politikern und Mitgliedern des Sicherheitsapparates, sind inzwischen besser mit dem internationalen Drogenhandel vernetzt und haben Waffen, die gut genug sind, um es mit Armee und Polizei aufzunehmen. Statt eines Waffenstillstandes und eines sicheren El Salvadors hat sich also der Konflikt seit 2015 wieder erheblich verschärft. An manchen Tagen wurden über 30 Menschen ermordet. Angesichts dessen griff die Regierung im April 2016 zu den sogenannten außergewöhnlichen Maßnahmen gegen die Pandillas. Damit soll sowohl die Kontrolle innerhalb der Gefängnisse als auch über die Landstriche zurückgewonnen werden. Konkret heißt das: Frontalangriff von Spezialeinheiten der Polizei und des Militärs, sechsmonatige Untersuchungshaft ohne Beweise, unmenschliche Haftbedingungen.
Es gibt ein Bündel von Maßnahmen. Die haben die Pandillas tatsächlich geschwächt, das muss man schon sagen. Aus einigen Gebieten sind sie verschwunden. Viele Bandenmitglieder sind tot, andere sind im Gefängnis oder geflohen. Trotzdem ist das Phänomen immer noch da. In einigen Gegenden gibt es täglich Tote. Das Problem existiert also weiterhin. Es ist nur etwas kleiner geworden.
Doch nur mit Repression könne man das Problem nicht in den Griff kriegen, sagt José Santos. Der Staat schaffe keine Perspektiven für die Zukunft. Dazu gehören Chancengleichheit, Bildung und das Aufwachsen in einer funktionierenden Gemeinschaft.
Dieser Staat schafft nicht die Bedingungen, um zu verhindern, dass sich wieder Kinder, Jugendliche, ganze Generationen den Pandillas anschließen. Für uns ist klar, diese Generation in El Salvador ist praktisch verloren. Jeden Tag sterben Menschen. Die meisten sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Das sind diejenigen, die studieren oder arbeiten könnten. Aber nein, viele sehen ihre Zukunft bei den Pandillas. Aber wer Pandillero ist, ist für sein ganzes Leben verdammt. Selbst wenn einer aussteigen will, ist es sehr, sehr schwer, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Es ist difícil reinsertarse en la sociedad.
Militares encapuchados custodian el sepelio del tercer soldado salvadoreño asesinado por las pandillas en menos de una semana.
25 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensverträge sehen nicht nur José Santos und Eduardo Amaya ihr Land wieder im Krieg. Hunderte getötete Sicherheitskräfte pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Polizisten haben bereits angekündigt, ihre eigenen Todesschwadronen gründen zu wollen. Seit dem Beginn des Plan Sicheres El Salvador im Januar 2015 bis zum August 2016 haben Armee und Polizei bereits 700 Verdächtige erschossen. Im Kampf, wie es heißt. Und der Staat setzt weiter auf Repression. Die Gefängnisse sind überfüllt. Die Menschenrechtsbeauftragte fühlt sich mit den dortigen Zuständen an Konzentrationslager erinnert. Fürs Erste allerdings hat die harte Repression und das kriegsähnliche Vorgehen für einen Rückgang der Mordrate und des Einflusses der Maras gesorgt. Doch das Problem ist damit bei weitem nicht gelöst. Es wird El Salvador wohl noch lange begleiten.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.